Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich mit uns beten. Jesus, du bist der Herr deiner Gemeinde auf der ganzen Welt, in unterschiedlichsten Formen sind die Menschen mit dir unterwegs und du hast versprochen, was Petrus versprochen, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und das ist immer wieder mein Gebet, Jesus, dass du das tust. Bau du deine Gemeinde zu deiner Ehre, zur Errettung von vielen, zu deinem Lob. Und gebrauche uns dazu, als deine Werkzeuge. Vielen Dank, Jesus, dass wir dich haben. Leite und lenke meine Worte und Gedanken und sprich du zu unseren Herzen. Amen. Als Prediger der guten Nachricht hat man gute Nachrichten zu verkünden. Und die kündige ich auch schon mal an. Die kommen. Aber ich beginne mit etwas, was eher schlechte Nachricht ist, was sehr schwer auf meinem Herzen liegt. Und ihr könnt selber sagen, ob ihr das teilt, eure Beobachtung. Die schlechte Nachricht ist, vielen Gemeinden in Deutschland geht es sehr schlecht. In vielen Gemeinden geht es den Bach runter. Gemeinden schrumpfen. Ich weiß noch, als ich 1994 ans theologische Seminar in Hamburg gegangen bin als Student, guckt man sich als Student viele Gemeinden an, weil man irgendwann während des Studiums eine Heimatgemeinde dort wählt. Und deswegen habe ich ganz viele Gemeinden dort besucht. Am Ende bin ich in einer Gemeinde geblieben und habe mein Zuhause gefunden, habe dort mitgearbeitet, wir haben missionarisch gearbeitet, wo es 300 bis 400 Gottesdienstbesucher gab, wir hatten 4 Pastoren, da war viel los, da war viel Leben. Inzwischen ist ein Kollege von mir, oder ehemaliger Kollege, weil ich ja kein Pastor offiziell mehr bin, Studienkollege von mir dort Pastor. Und es treffen sich noch 30 Leute. Und ich könnte euch Gemeinde nach Gemeinde nennen. Und das betrifft nur nicht nur die Baptisten. Ich kenne auch freie evangelische Gemeinden, also freie Gemeinden, Brüdergemeinden, denen es ganz ähnlich geht. Dass Gemeinden zum Teil Pastoren nur noch finanzieren können, weil sie Wohnungen nebenan noch gebaut haben, die sie jetzt vermieten können. Gemeinden werden älter. Und manche sagen tatsächlich, wenn wir so bald weitermachen, da machen wir ja bald die Tür zu und schließen ab. Und da wird mein Herz schwer. Vor einigen Jahren guckte ich mir die Statistik des Baptistenbundes an. Wir haben ja knapp 800 Gemeinden und in dem Jahr, es war das Jahr, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr war, spielt auch keine Rolle, ich glaube nicht, dass die Zahlen in den letzten 2 Jahren besser geworden sind, konnte man sehen, dass 50%, also die Hälfte aller Gemeinden, in diesem Jahr nicht eine einzige Person getauft hatte. Nicht eine einzige. Da ist noch gar nicht drin in dieser Statistik, weil das wurde auch nicht angezeigt, die Gemeinden, die eine Person getauft hatten, ob das der Sohn, die Tochter von Lieschen Müller oder wie auch immer, ich hoffe, es gibt keine Lieschen Müller hier, war. Und jeder, der Kinder hat, wünscht sich nichts sehnlicher als das, dass die eigenen Kinder den Herrn kennenlernen als Herrn, der unser Herr ist, Jesus. Deswegen will ich das null kleinreden. Wir haben selber 2 Jungs und Wir tun viel dafür, dass sie unseren Jesus kennenlernen. Aber auch das zeigt, dass die Statistik, in der nicht erfasst ist, was für Leute, wenn dann eine Person getauft wurde. Ich habe vergessen, wie viele Gemeinden waren, die eine oder zwei Personen hatten. Aber es zeigt, dass wir oft innerhalb unserer Wände schrumpfen. Und dass auch wir uns freuen und auch freuen dürfen, wenn Kinder, sozusagen unser geistlicher Nachwuchs, zum Glauben kommt. Und auch oftmals passiert das nicht. Aber es sagt noch gar nichts darüber aus, was passiert jenseits dieser Wände, jenseits der Familien und Menschen, die hier jetzt versammelt sind oder die gerade nicht hier sein können, weil sie im Urlaub sind oder krank sind. Ganz oft passiert es in Hamburg, dass Familien, die noch in den Gemeinden sind, aber manchmal nur noch die einzige Familie sind, auch diese Gemeinde verlassen, weil sie sagen, ich muss gucken und will gucken, dass meine Kinder in einem Kreis sind, wo sie andere Kinder kennenlernen. Gerade die Teenagerjahre sind ganz prägende Jahre. Und ich weiß Freunde, die haben gesagt, letzte Woche waren wir auf Gemeindefreizeit in Dänemark, waren ganz viele, 150 Leute und viele Familien da und wir sprachen mit einigen und ganz viele haben uns erzählt, wir sind gewechselt aus unserer alten Gemeinde, das waren Baptistengemeinden, freie evangelische Gemeinden, landeskirchliche Gemeinschaften, weil wir gesehen haben, wir müssen wechseln, weil wir unseren Kindern ein geistliches Zuhause geben wollen, wo sie wachsen können. Und manche, ich erinnere mich, eine Frau, die erzählte, und für zwei meiner Kinder war es zu spät. Die waren schon zu alt. Nun gibt es dann meistens in irgendwelchen Städten, ich kenne mich dadurch, dass wir vor 7 Jahren aus Essen nach Hamburg gezogen sind, kenne ich mich nicht mehr in Essen, in Dortmund, in Mülheim, in Duisburg. Da kannte ich früher viele, deswegen weiß ich nicht, wie es aussieht. Aber oft gibt es ein oder zwei Gemeinden, wo sich ganz viele Leute sammeln. Und das kann man auch nicht Gemeindewachstum nennen, weil das sind Menschen, die vorher schon an Jesus geglaubt haben. Nur denkt ihr vielleicht, da ist dieser Typ, der vorher sagte, ich bin kein Hirte, der ist Missionar, der hat ja gut reden. Fast jedes technische, elektronische Gerät hat so einen kleinen roten Knopf, der irgendwo klein versteckt ist. Wisst ihr, welchen ich meine? Wenn man da länger drauf drückt, was passiert? Werkseinstellung. Ich glaube, wenn man bei mir auf die Werkseinstellungsknopf, auf den roten Knopf, ich habe ihn noch nicht gefunden, ja, wenn man bei mir auf diesen Knopf drückt und mich auf die Werkseinstellung zurücksetzt, dann findet ihr mich auf einem Sofa hinter einem Buch. Manche denken, Leute sagen, der Missionar, der muss ja Evangelist sein, bin ich nicht. Missionar muss ja extrovertiert sein, bin ich nicht. Viele Leute machen mich müde. Und dennoch habe ich ein Brennen in mir, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen, der mein Herr ist, der das Beste ist, was mir in meinem Leben passiert ist. Und das ist die schlechte Nachricht, so wie es aussieht. Aber keine Sorge, es kommt eine gute Nachricht. Aber ich glaube, dass wir dieser schlechten Nachricht erstmal wirklich ins Auge gucken müssen und sagen müssen, okay, wir haben hier ein Problem. Ich will einen Vers aus Römer 10 lesen. Da steht: Nun ist es doch aber so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Der Gründer der Baptisten hat mal gesagt, jeder Baptist ist ein Missionar. Mein Kirchengeschichtsprofessor hat damals gesagt, ob er das wirklich gesagt hat, wird angezweifelt, aber er hat es zumindest gelebt. Und ich erinnere mich an Petrus und Johannes am Anfang der Apostelgeschichte. Sie gehen durch dieses schöne Tor, da ist dieser blinde, der lahme Bettler. Und was sagt Petrus? Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesu steh auf und geh. Und er folgte ihnen und es war eine riesige Aufruhr. Und die Pharisäer haben gesagt, das ist nicht gut, was hier läuft. Die bringen ja alles durcheinander. Und dann haben sie die ins Gefängnis werfen lassen und hast du nicht gesehen. Und dann haben sie gesagt, komm, wir müssen ihnen jetzt sagen, die sollen damit aufhören. Ihr dürft unter keinen Umständen davon weiterreden. Und irgendwann las ich den Vers, was Petrus und Johannes geantwortet haben. Sie haben gesagt, es ist uns unmöglich, von den Dingen nicht zu reden, die wir gehört und gesehen haben. In anderen Worten, es ist uns unmöglich, von dem zu schweigen, über das zu schweigen, was wir gehört haben. Und als ich das gelesen habe, wurde ich sehr betroffen. Über mich und kollektiv für die, die um mich herum sind. Denn ganz ehrlich, fällt uns doch ziemlich leicht zu schweigen, oder? Dafür müssen wir uns nicht anstrengen. Wisst ihr? Petrus und Johannes sagt, es ist uns unmöglich. Wir können gar nicht. Ihr verlangt etwas Unmögliches von uns, dass wir von dem, wovon wir jetzt gerade geredet haben, weswegen wir unterwegs sind, das geht nicht. Das ist uns unmöglich. Und für mich ist das eher oft eine Anstrengung, darüber zu reden. Ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden. Ich muss von mir wegsehen und auf andere sehen. Aber unmöglich ist was anderes. Manchmal kommt mir das unmöglich vor, dass ich das tue. Das andere ist mir ganz leicht möglich. Und ich habe mich gefragt, warum ist das bei uns anders? Da steht, von ihm hören kann man nur, wenn man jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat oder andere Übersetzungen sagen, auch wenn jemand gesandt ist. Naja, gesandt sind wir irgendwie alle. Aber hilft ja nichts, dass wir gesandt sind, wenn wir nicht gehen, oder? Und dann, dass mich nicht alle falsch verstehen, zu sagen, ich achte sehr darauf, dass wir unterschiedliche Begabungen haben. Wenn Jesus mich sendet, dann sendet er mich manchmal zweimal im Jahr auf eine Esoterikmesse in Hamburg. Da, wo die ganzen Leute zum Wahrsager hingehen, zum Kartenlegen, zum Handlesen und zum Klangschalen kaufen und Geruchsgedöns kaufen. Was habe ich dir erzählt? Da war ein Seminar, wo ich dachte, was glauben die Leute? Die Kraft der Einhornessenzen. Ich dachte, sag mal, was glaubt ihr wirklich? Der Raum war voll. Ja? Also ich finde es einfacher daran zu glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, als an Einhornessenzen zu glauben. Aber wir gehen dahin, weil Menschen, die geistlich suchend sind, nicht mehr in die Kirchen kommen. Die gehen auf solche schrägen Messen und suchen dort. Und was wir machen ist, wir bieten den Menschen dort Gebet an, wir bieten an, für Krankheit zu beten, für Heilung zu beten. Wir hören auf Gott hin und sagen, entspannen Sie sich, wir hören mal hin, vielleicht hat Gott irgendein Wort, irgendein Vers, der Sie ermutigen soll. Und wir erleben immer und immer und immer wieder, dass Menschen zu Tränen gerührt sind, dass Menschen völlig baff sind, weil sie spontan schmerzfrei sind und vorher 2 Monate mit Schmerzen rumgelaufen sind. Wir erleben, wie Menschen anfangen, mit uns, reden Sie doch einfach mal mit Gott, mit Ihren eigenen Worten, dort auf der Messe, in dem ganzen Trubel. Wir hatten schon Leute, die gesagt haben, ja, das war ja wahrscheinlich der Grund, warum ich hier bin, hierher gekommen bin. Und dann haben sie gesagt, ja, was mache ich denn jetzt? Meinte ich, unter uns gehen Sie am besten schnell nach Hause, damit Sie den ganzen Unanumfungen nicht mehr mitkriegen. Aber ich weiß auch, das ist meine Berufung. Das ist nicht eure Berufung. Ihr denkt, da müsste ich mich ja verbiegen und komplett für mich, sowas macht mir Spaß. Ich hab vergessen, das hochzuholen. Friedhelm, kannst du das einmal, dieses mit den zwei Mikrofonen da, das ist die Zeitschrift der Deutschen Inlandmission, die kommt viermal im Jahr raus. Und wen das Thema interessiert, wie ist das? Sind wirklich alle gleich berufen? Müssen wir jetzt alle wie der Apostel Paulus durch die Gegend laufen und umherziehen und solche Gemeinden gründen? Oder gibt es auch noch eine andere Berufung? Da ist ein super Artikel drin, kann ich euch nur empfehlen. Liegt hinten, glaube ich, beim Büchertisch aus. Aber unabhängig davon, ob wir so gesandt sind, ist doch die Frage, woran liegt das, dass ich in Gemeinden frage und sage so, ich mache das jetzt nicht hier, ihr dürft euch entspannen, aber ich habe das schon gemacht und ihr könnt euch ja vorstellen, wie es vielleicht bei euch aussieht, ich will es gar nicht wissen. Wenn ich frage, wer ist nicht in die Fußgängerzone gegangen und hat mit irgendjemandem Wildfremden gesprochen, sondern wer hat denn im letzten Monat, im letzten Quartal, im letzten Jahr mit jemandem über Jesus geredet? Und die Situation sieht so aus, dass am Ende bei einem Monat meldet sich fast niemand, beim Quartal wird es auch nicht viel mehr und selbst bei einem Jahr, in einem Jahr sind die Hände immer noch sehr spärlich. Woran liegt das, dass Jesus seine Jünger sendet und die gegangen sind? Und das ist der Vers, das ist der Text, wo ich mit euch reingucken will. Wir sehen, es gibt zwei größere Texte, wo Jesus Leute aussendet. Matthäus 10 sendet er die 12 aus und Lukas 10 sendet er die 70 aus. Und man liest in Matthäus 10, dass er dann, das sind die 12 und das sind die Namen und die habe ich jetzt, die sendet er aus. Und dann sagt er, ich gebe euch Vollmacht. Und dann sollt ihr jetzt zu den verlorenen Schafen des Volkes gehen und geht, verkündet, das Himmelreich ist nah. Und dann gingen sie und kamen irgendwann wieder zurück und dann schickte er die 70 raus und die kamen zurück und waren ganz begeistert. Mir geht es gar nicht darum, was die erlebt haben und was ihr Auftrag war, sondern die haben es gemacht. Und die Frage ist, ich habe mich gefragt, was sind Gründe dafür, dass wir es nicht machen? Und dafür ist es hilfreich, diesen Text davor anzugucken. Wer eine Bibel hat, kann sich merken, oder wer keine mit hat, es sind die letzten Verse in Kapitel 9. In 10 ist die Aussendung und in 9 Vers 35 bis 38. Ich lese den Text mal vor. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Gründe, warum wir, obwohl wir gesandt sind, ganz oft gar nicht gehen. Ich glaube, der eine Grund ist, wir sehen die Menschen nicht so, wie Jesus sie gesehen hat. Ich lese nochmal den Vers dementsprechend dazu. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Er hat viele geheilt, Und und hat da viel gemacht, aber er guckt auf einmal die gesamte Schar an und dann bekam er tiefes Mitgefühl. Dieses Mitgefühl, was da steht, ich habe da mal nachgeguckt, dass seine Eingeweide wurden bewegt. Ja? Das heißt, es hat ihn tief erschüttert. Er hat ein tiefes Mitgefühl. Er hat sich gewünscht, dass sich da was ändert. Und er sagte, denn sie waren erschöpft und hilflos oder erschöpft und manche alten Übersetzungen sagen verschmachtet. Das heißt, so viel wie niedergeworfen, in die Ecke geworfen. Hilflos, orientierungslos. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wer schon mal im Zoo war, hat meistens sehen können, dass jedes Tier einen Verteidigungsmechanismus hat. Zum Beispiel, was ist das Verteidigungsding eines Nashorns? Das Horn. Von einem Elefanten. Weswegen ist der Leopard oder Gepard so gefährlich? Er kann beißen und er ist extrem schnell. Was ist die Stärke der Büffel? Hörner zum einen und? Ja, der ganze Kopf. Aber ein einziger Stier oder Büffel hat ein Problem mit einem Leopard, Gepard, Löwe, keine Ahnung. Die Gruppe, die Herde. Was ist denn das Verteidigungsmechanismus von einem Schaf? Die Herde? Also ich sage mal, was ist der Unterschied für einen Wolf, ja, zwischen einem Schaf und 50 Schafen? Frühstück oder All-You-Can-Eat-Buffet? Ja? Und dieses Bild von den Schafen, die ohne Hirten sind, denn der einzige Verteidigungsmechanismus ist der Hirte für die Schafe. Und er sieht die Menschen, wie sie runtergeworfen sind, bedrückt werden, manche sagen sogar bedrückt, sodass sie fast belästigt werden und sind schutzlos, hilflos ausgeliefert, weil der Hirte fehlt. Jetzt können wir manchmal sagen, manchmal habe ich, wenn ich meine Kontakte, meine ganz normalen Kontakte über Eltern von der Schule, Nachbarn oder wie auch immer, könnten wir manchmal denken, also meine Nachbarn, die Eltern von wen auch immer, die fühlen sich für mich, wenn ich drauf gucke, nicht an wie Schafe ohne Hirten, hilflos und da niedergelegen. Und Jesus hatte einen Vorteil. Der guckte hinter das, was wir nur sehen in erster Linie. Der guckte hinter die Fassade. Mir passiert es aber immer und immer wieder, dass wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, Beispiel Rechtsanwaltsfamilie, Mann hat seine eigene Kanzlei, hat gut zu tun. Ich sage immer, du arbeitest viel zu lang, pass auf deine Familie auf. Wir sind zusammen, ich bin eingeladen bei der Frau, die haben Kinder, wir haben Kinder, die Kinder sind im selben Alter, spielen, wir trinken zusammen Kaffee. Eine taffe Frau. Und dann frage ich sie, also äußerlich, leben in einem netten Häuschen, äußerlich alles okay. Und dann stelle ich ihr die Frage, wie kann ich denn für dich beten? Und sie so, wie beten? Ja, ich bete gerne für euch. Gibt es irgendwas, für das ich beten kann? Und von einem auf den anderen Moment steht mir eine Frau entgegen, die den Tränen nahe ist. Und aus einem auf einmal auspackt. In diesem Sommer habe ich sie im Freibad wieder getroffen. Und traf sie und habe sie gefragt, hey, wie geht's dir denn? Glaubt ihr, dass ich noch die Fassade gesehen habe? Nee. Die packte sofort aus. Weil sie wusste, den David interessiert das. Der David betet für mich. Der David hat eine Hoffnung, die ich nicht habe. Eine andere Familie in der Schule, wir kennen die, über die Schule auch. Ich sage nur, Kinder- und WhatsApp-Gruppen ist der Horror. Vor allen Dingen, wenn sie es noch nicht gelernt haben, wie das geht. Und Klassenkonferenz und Mobbing, Kinder weinen und fürchterlich. Ich bin Elternvertreter und habe ihr nur eine Infomail geschrieben. Gesagt, achte mal, hab mal einen Blick drauf, da gibt es gerade Probleme. So. Sie ruft mich zurück, halbe Stunde später, und ist völlig verzweifelt. Gesagt, erzählt mir von ihrer Tochter, erzählt mir von ihrem Sohn. Und auf einmal merke ich, die ist komplett hilflos. Die hat keinen Hirten. Und diese Frau, diese Familie, die nach außen einen relativ taffen, als ob alles vernünftig ist, die Jesus schon die ganze Zeit gesehen hat, das ist eine Frau, das ist eine Familie, das ist ein Mann, denen fehlt der Hirte. Auf einmal merke ich, alter Falter, das hätte ich ja nie gedacht. Und das macht was mit mir. Ich glaube, wir kommen nicht dahin, wenn Menschen vorbeigehen und tatsächlich Not, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit bei Menschen, die uns grundsätzlich nahestehen, das lässt uns nicht kalt. Und ich glaube, wir müssen anfangen, Menschen zu sehen, wie Jesus sie gesehen hat. Und das bedeutet ganz oft auch, dass wir Fragen stellen müssen, die hinter die Kulisse gucken. Der zweite Teil. Warum gehen wir nicht? Ich glaube, ganz oft wissen wir gar nicht, was wir sagen sollen. Wir reden so viel von, ja, wir verkündigen das Evangelium. Was ist denn das Evangelium? Ich war Pastor damals in Essen-Altendorf und habe meine jungen Erwachsenen, Mitte 20, in der Gemeinde groß geworden. Ich habe gesagt, erzählt mir mal, was das Evangelium ist. Was passiert denn, wenn du einen Klassenkameraden hast, der dich danach fragt? Er redet immer von einer guten Nachricht, habe ich mal gehört. Kannst du mir mal sagen, was die ist? Dann, deren Antwort war ja, dann bringe ich die zu dir, David. Ich sagte, ja, ist okay, ich könnte denen auch was erzählen. Aber ich glaube, wir haben sogar Vorstellungen, manchmal, und das liegt leider an den 40er Jahren, 40er, 50er, 60er Jahren, ist, wer hat schon mal dieses Bild mit dieser Brücke gesehen? Links ist so ein Cliff, auf der anderen Seite ist so ein anderes Cliff, da steht Gott, da steht der Mensch. Was steht unten drunter in der Mitte, in der Schlucht? Nee, das Kreuz kommt ja später. Was steht unten drunter? Was trennt die beiden? Die Sünde, ne? Und dann malt man hinterher das Kreuz rein. Wisst ihr, welches Bild ich meine? So grob, hier bist du, da bist Gott. Du hast eigentlich ein Riesenproblem, Sünde und Jesus als Versöhnung da gekommen, dass du wieder zu Gott kommen kannst. Das Problem ist, ich habe das immer und immer und immer wieder erzählt, weil ich das gelernt habe in meiner Gemeinde, das ist das Evangelium. Und ganz oft war die Reaktion, okay, wenn dir das hilft, Und ich dachte irgendwie, komisch. Die Engel bei den Hirten sagen, wir verkündigen euch gute Nachricht voll großer Freude. Nicht, wir verkündigen euch mittelmäßige Nachricht voll Schulterzucken. Und ich dachte so, was haben wir vergessen, übersehen, verpasst, wenn das, was wir erzählen, nicht nur ansatzweise eine gute Nachricht, als gute Nachricht wahrgenommen wird, als irgendein freundlich oder selbst ein, das wäre ja schön, zu schön, um wahr zu sein. Wenn das wahr wäre, was du mir da erzählst, das kann ich ja kaum glauben. Das klingt ja wie ein Märchen. Wir hatten Kontakt über, das war noch Kindergarten, war auch wieder eingeladen. Ich habe auch wieder gefragt, wie kann ich für euch beten? Aber ich hatte vorher zu Hause für die Familie gebetet. Und manchmal passiert das, wenn wir lernen, wie Gott auch zu uns spricht, dann habe ich mir aufgeschrieben, was Jesus mir gezeigt hat. Und so habe ich für die Frau gebetet und ihren Mann und für die ganze Familie. Und dann war ich im Gespräch und ich sage, ich bete für euch. Und manchmal zeigt mir Jesus Sachen, würde dich das interessieren, dass ich das dir erzähle? Und sie sagt, ja, klar, erzähl mal. Und ich erzähle das Ding. Und wisst ihr, was Wacken ist? Dieses große Heavy Metal Festival bei uns in Norddeutschland? Sie und ihr Mann sind so Dauergäste, ja? Dann könnt ihr euch halbwegs vorstellen, wovon ich rede. Ja? Wobei, optisch sieht sie gar nicht so aus. Aber musikalisch, wenn sie mir, dann schickt sie mir irgendwelche Videos. Guck dir mal da die Bassline und diesen Drummer, Mega Triple, Super Bass. Ich habe keine Ahnung, ist auch keine Musik für mich. Und dann erzähle ich ihr, was Gott mir da gezeigt hat. Und auf einmal sitzt die Frau mir mit Tränen in den Augen gegenüber. Und ich sage ihr, weißt du was, ich kenne deine Geschichte null. Aber ich weiß, Jesus ist der sicherste Ort für dich. Der kennt dich durch und durch, gibt dir Schutz, gibt dir Heilung. Und ich sehe in ihren Augen, dass sie sich danach sehnt. Da ist kein Schulterzucken. Und ich fuhr nach Hause und dachte mir, Moment mal, David, du hast ja mit keinem Wort erzählt, dass sie eigentlich ein Problem hat, sie Sünderin ist und sie auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite und aber Jesus gekommen ist, um ihre Schuld zu vergeben. Und ich weiß noch genau, wo ich war. In Hamburg, auf welcher Straße, an welcher Ecke, als mir der Gedanke kam, und wahrscheinlich, wenn du ihr das erzählt hättest, hättest du ihr keine gute Nachricht erzählt. Durch das, was du ihr erzählt hast, hast du mehr gute Nachricht ihr gegeben, weitergegeben, als wenn du ihr deine klassische Geschichte. Ganz ehrlich, Jesus, da gucken wir hin, da steht Jesus, ging umher und er predigte das Evangelium des Königreiches Gottes. Konnte der zu dem Zeitpunkt auch nur ansatzweise das predigen? Wer hat das Evangelium des Reiches, des Königreiches Gottes, Evangelium, gute Nachricht, konnte der das überhaupt predigen? Wie denn? Der war doch noch gar nicht gestorben. Und trotzdem hat er das Evangelium gepredigt. Kratz, 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 ich habe 6 Jahre Theologie studiert, wie kann ich denn das bitte verstehen? Und danach sendet er die Jünger aus und sagen, jetzt verkündigt ihr mal. Macht man dasselbe wie ich und jetzt erzählt man den Leuten. Seid ihr noch bei mir? Was haben die denn erzählt? Wisst ihr da, also der Jesus ist doch da mit dieser einen Sünderin, dann malt er im Kreis, ne? Ich weiß, was der gemalt hat. Seht ihr hier, das ist die eine Seite, da steht ihr. Hier ist die Sünde, ist ein Cliff und da ist Gott. Ja, so ein Schmarrn. Ging gar nicht. Ich sag nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, wenn wir das heute erzählen, in den 40er, 50er, 60er Jahren wurde dieses Bild als gute Nachricht wahrgenommen. Heute gucken mich die Leute an und sagen, ist ja schön für dich. Aber wenn ich ihnen erzähle, Jesus kann dein Hirte sein, kann dein Tröster sein, kann deinem Leben Richtung geben, kann dir helfen, kann deine Zerbrochenheit nehmen und wieder dich heil machen, dann sehe ich in den Augen, und manche sagen es so, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Und ich glaube, als Jesus die Jünger ausgesandt hat, ist es gar nicht so kompliziert. Wovon haben die denn bitte geredet? Die haben von ihrem Jesus erzählt. Wisst ihr was? Wir waren da unterwegs, waren in irgendeinem Haus, auf einmal haben die das Dach aufgemacht. Da haben die so einen Kollegen runtergelassen. Und Jesus hat den geheilt und dem noch die Sünden vergeben. Ja, was besser ist denn das? Die werden erzählt haben, da waren wir auf einer Party, da ist der Wein ausgegangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war super peinlich für die. Die werden die Geschichten erzählt haben. Wisst ihr, der hat eine unglaubliche Geschichte erzählt. Da war ein Vater, der hatte zwei Söhne. Und der eine sagt doch fast, Vater, ich möchte am liebsten, dass du abgenippelt bist. Weil ich will mein Erbe. Gib mal jetzt schon. Das war ein Unding für die damalige Zeit. Der Sohn hat Unehre über die ganze Familie gebracht. Und das wisst ihr, das Witzige ist, heute passiert mir das, habe ich gelernt, dass ich einfach im Gespräch mit jemandem sage, erinnert mich an eine coole Geschichte. Da war ein Vater, der hatte zwei Söhne. Der eine sagte das und das und zog mit dem ganzen Geld weg. Und ich erzähle die gesamte Geschichte. Wisst ihr, was die Leute in Hamburg mir erzählen? Das ist ja eine krasse Geschichte, habe ich ja noch nie gehört. Könnt ihr euch das vorstellen? Wahrscheinlich seid ihr viele Jahre in dieser Gemeinde. Könnt ihr euch vorstellen, dass da draußen Leute sind, die die Geschichte vom verlorenen Sohn noch nie einmal gehört haben, geschweige denn eine Ahnung haben, dass das in der Bibel steht? Die sagen mir, das ist ja eine krasse Geschichte, das ist ja ein heftiger Vater. Die sagen, ja, er hat Jesus erzählt. Wie, Jesus hat die Geschichte erzählt? Der nächste Schritt, der nächste Punkt ist damit verbunden. Jesus predigte das Evangelium des Königreiches. Was bedeutet denn das? Ein Königreich. Was gehört zum Königreich? Sagt der Name schon, ein König. Nun leben wir nicht in England, wo wir eine Königin haben und wie auch immer. Ja, deswegen haben wir wahrscheinlich ein Problem, uns das irgendwie vorzustellen. Aber so schwer ist es auch nicht. Erinnern wir uns an irgendwelche König Arthur Filme oder irgendwelche Märchen oder Geschichten. Jesus ist der König in seinem neuen Reich. Aber wisst ihr, was ich glaube, was unser Problem ist? Und das ist, wir haben Jesus zum Berater gemacht. Wenn der König dir was sagt, mach das. Also stell dir vor, bei dir klingelt's und wir hätten in Deutschland einen König und der sagt zu Friedhelm, du musst jetzt nach Köln, diesen Brief musst du nach Köln bringen. Also selbst wenn du den König noch nie gesehen hast, wenn das dein König ist, dann setzt du dich in ein Auto und fährst nach Köln. Aber wir haben Jesus zu einem Berater gemacht. Kannst du so Berater für unser Leben sein? Gibst du uns ein paar Tipps? Und wir entscheiden dann, ob wir das annehmen oder nicht. Das ist wie ein Unternehmensberater. Der berät Firmen und am Ende müssen die Bosse sagen, ja, machen wir oder nicht. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich verkündige euch gute Nachricht als Berater. Ich wünschte, ihr würdet sie annehmen, weil ich würde gerne euer Lebensverbesserer sein. Nee, Jesus ist König. Und auch wenn das fremd für unsere Kultur ist, frage ich mich, frage ich euch, ist Jesus euer König oder ist er euer Berater? Und zum Schluss gibt Jesus einen Auftrag an Jünger, bevor er sie aussendet. Er sagt, die Ernte ist reich, reif zur Ernte. Wir haben nur ein Problem, wir haben viel zu wenig Arbeiter. Was bedeutet das? Wir haben viel zu wenig Leute, die zu diesen Menschen gehen und die Ernte einfahren. Jetzt könnte man ja sagen, okay, du hast ja auch gerade erst angefangen. Ne? Und dann sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Okay, stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt 12, ihr werdet die 12 Jünger, und Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Ja, wo sollen denn bitte die Arbeiter damals hergekommen sein? Vom theologischen Seminar in Elstal? Von den Bibelschulen, die es damals ja schon so zahlreich gab? Nicht? Die gab es ja nicht. Wo sollen denn die Ernte für die Arbeiter herkommen? Der hatte doch nur seine Kollegen da, also seine 12 Apostel, sorry, ich will die nicht schmälern. Und die sollten beten für den Herrn der Arbeiter, dass er Erntearbeiter sendet. Ja, wo sollten die herkommen? Eine Idee? Selber machen? Richtig, ich glaube tatsächlich, wer betet, sende Arbeiter, der wird spätestens merken, Herr, sende doch bitte einen Arbeiter zu dem Nachbarn neben mir. Wird spätestens dann merken, wenn er das mehr regelmäßig betet, dann sagt, vielleicht bin ich ja selber gesandt, entschuldigt. Nee, ich glaube, wo kamen die denn her? Die Arbeiter von morgen sind heute noch in der Ernte. Krass gesagt, die Arbeiter von morgen für Oberhausen liegen jetzt noch besoffen im Bett, weil sie gestern gepartyt haben. Und für die sollten die Jünger beten. Wo sollten die sonst herkommen? Bittet den Herrn der Arbeiter, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Ja, wir sind doch nur ihr 12. Lasse die 70 sein, aber ich glaube nicht, betet für die anderen 58. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir anfangen, dafür zu beten, dann geben wir Gott auch die Möglichkeit, unser Herz zu verändern. Und das ist das, was ich glaube, womit es anfängt. Gott muss unser Herz verändern. Und unser Herz wird verändert, indem wir anfangen zu beten, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Das ist ein riskantes Gebet. Ich habe in Hamburg irgendwann einen Verlag gegründet, haben wir Bücher rausgegeben und der eine erzählte, du hast es auch gelesen, sagte, Leute sollten zusammenkommen, um zu zweit oder zu dritt miteinander die Bibel zu lesen, miteinander zu beten und den Freunden von Jesus erzählen. Da war eine Frauengruppe, älteren Datums, wahrscheinlich so Mitte 50, die haben gesagt, das finden wir gut, dieses Zusammenkommen und Bibel lesen und miteinander beten, aber wir wollen nicht unseren Freunden erzählen. Wir beten gerne für die, aber wir sind da nicht begabt. Was hat er gesagt? Kein Problem. Wenn ihr wirklich zusammen die Bibel lest und dafür betet, alles in Ordnung, startet mal. Was passiert? Die haben sich getroffen, haben die Bibel gelesen und haben angefangen, dieses Gebet für Arbeiter zu beten. Die haben angefangen, für ihre Freunde, für ihren Umfeld zu beten. Nach ein paar Wochen haben die angefangen, mit ihren Freunden darüber zu reden. Sie selber. Weil sie Gott ihr Herz gegeben haben und sagen, Herr, du darfst mein König sein. Herr, du darfst mich senden. Und sende nicht nur mich, sondern sende auch die, die jetzt dich noch gar nicht kennen. Und ich glaube, wenn dieses Verständnis, Menschen so zu sehen, wie Jesus sie gesehen hat, Menschen die gute Nachricht zu bringen von unserem Jesus, wie er unser Leben reich machen kann. Wenn wir verstehen, Jesus ist kein Berater, er ist mein König. Und wenn der König was sagt, dann sage ich, ja, Majestät, es ist mir eine Ehre, diesen Befehl auszuführen, dir zu dienen. Das ist ein großes Vorrecht. Guckt euch alte Schlachtenfilme an. Wenn da der König was gesagt hat, da haben die sich, der wurde die zum Ritter geschlagen oder hast du nicht gesehen. Das ist eine große Ehrfurcht vor einem guten König. Wir haben noch einen viel besseren König. Und lasst uns anfangen dafür zu beten, dass Gott Menschen in diese Ernte sendet. Kleiner Tipp. Bei mir klingelt immer um 10.02 Uhr der Wecker, jeden Tag. Weil in Lukas 10.2 steht, bittet den Herrn der Arbeiter. Dann sagte eine, aber 10 Uhr ist mitten doof, da ist gerade meine Frühstückspause vorbei. Meine ich, wann ist denn die? Ja, von 9:30 bis 10. Da kann ich ja nicht, super, nimm doch Matthäus 9, 38. Seitdem klingelt ihr Handy 9.38 Uhr. Und betet dafür. Und wenn es ganz oft, bei mir klingelt das manchmal 10.02 Uhr und ich bin mitten in irgendwas anderem, aber es ist trotzdem jeden Tag eine Erinnerung, ich will dafür beten. Und das verändert mich und das verändert unsere Welt. Das verändert euer Oberhausen. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dann werden wir erleben, dass Menschen um uns herum diesen Jesus erleben. Dafür möchte ich beten. Jesus, dank dir dafür, dass du unser Herr bist, unser Retter bist, unser König bist. Und ja, du hast unser Leben reich gemacht, du hast unser Leben, unserem Leben, meinem Leben Sinn gegeben. Vielen Dank dafür. Und ich bete, dass du mich immer mehr sendest. Sende mich, sende andere zu den Menschen, die wirklich wie Hirten, wie Schafe ohne Hirten sind. Und lass mich immer mehr die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Und verändere du meine Geschwister hier, bau du deine Gemeinde hier und lass Menschen dich kennenlernen, dich den Hirten, weil sie dich so dringend brauchen. Amen.